¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Liebe Leute, es ist mal wieder soweit. Das 142. Onda-Info liegt für euch zum Hören bereit. Bolivien bildet heute einen Schwerpunkt unserer Sendung. So berichten wir euch unter anderem über ein bolivianisches Straßentheaterprojekt und haben einen Beitrag über die bolivianische Justizministerin und Quechua-Indigena Casimira Rodriguez Romero, die sich auf einer Rundreise in Deutschland befand. Und da der Wahlmarathon in Lateinamerika weitergeht, bieten wir euch außerdem einen Beitrag über die bevorstehenden Stichwahlen in Brasilien, wo Präsident Lula um seine Wiederwahl kämpft. Doch zuerst die Meldung.
Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad.
Zwei Tage nach dem Tag der deutschen Einheit unterzeichnete der US-amerikanische Präsident George W. Bush ein Gesetz zum Bau der Mauer. Nicht der Mauer, die die Partei gerne wieder stehen sehen würde und die Bush Senior mit Gorby glorreich auf den Schuttplatz der Geschichte verfrachtet hat. Nein, die Mauer, die jetzt gebaut werden soll, ist länger, höher und moderner. Schließlich wird sie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gebaut. Oder besser, am Rand des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten, also an der Grenze der unbegrenzten Möglichkeiten. 1200 Kilometer wird sich das martialische Bauwerk an der Grenze zu Mexiko entlangschlängeln. 1,2 Milliarden Dollar wird der amerikanische Steuerzahler allein für den Bau der Abschottungsanlage ausgeben müssen. Bis 2008 sollen laut Bush 18.000 Grenzpolizisten den Wall errichten. Das Gesetz, in dem der Mauerbau geregelt wird, umfasst weitere Schutzmaßnahmen für die innere Sicherheit und Terrorabwehr und hat einen Gesamtumfang von 33,8 Milliarden Dollar. Schon einen Tag bevor Bush in Scottsdale, Arizona, das an der Grenze zu Mexiko liegt, sich öffentlich zu der Notwendigkeit der Mauer bekannte, wiesen die Regierungen Mittelamerikas die US-Pläne zum Bau der 1200 Kilometer langen Sperranlage an der Südgrenze zu Mexiko zurück. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die in Honduras versammelten Regierungschefs die USA auf, eine humanitäre Lösung des Immigrationsproblems zu suchen. Ein von den Staatsmännern verfasstes Dokument weist darauf hin, dass Maßnahmen, die lediglich zu einer Verhärtung der Einwanderungspolitik dienen, keine Lösung für das Problem der Migration darstellen. Der mexikanische Außenminister Luis Ernesto Derbez stellte fest, der Bau des Grenzzauns sei eine Beleidigung. Notfalls werde seine Regierung die Vereinten Nationen anrufen, um den Bau zu verhindern. Der scheidende Präsident Vicente Fox hat den Zaun als beschämend bezeichnet und ihn mit der Berliner Mauer verglichen. Auch der umstrittene zukünftige mexikanische Präsident Felipe Calderón drückte seine Ablehnung gegenüber dem Projekt aus. Insgesamt deckt der geplante Hightech-Doppelzaun allerdings nur rund ein Drittel der gesamten inneramerikanischen Grenze zu Mexiko ab. Bush räumte ein, dass die Befestigung der Grenze allein nicht ausreiche, um die illegale Einwanderung zu stoppen. Er appellierte an den Kongress, Plänen für ein Integrations- und Einwanderungsprogramm zuzustimmen. Dieses soll es ausländischen Arbeitskräften ermöglichen, legal in den USA zu arbeiten. Einem Teil der 11 Millionen illegal Eingewanderten, die der US-Gesellschaft nützlich erscheinen, könnte es die Einbürgerung ermöglichen.
Por placer aniquilas, por poder nos destruís, suciamente mentís.
Mexiko. Aus dem seit mehr als 140 Tage währenden Konflikt im südwestmexikanischen Bundesstaat Oaxaca gibt es derzeit widersprüchliche Meldungen. Einerseits geht die massive Verlegung von Bundespolizeieinheiten und Einheiten des Militärs nach Oaxaca Stadt unvermindert weiter. Andererseits scheint es bei Verhandlungen zwischen mexikanischer Regierung, Lehrergewerkschaft und der sozialen Oppositionsbewegung Oaxacas, der APO, am gestrigen Montag zu einer ersten Annäherung gekommen zu sein. So soll künftig die mexikanische Regierung einem Komitee vorsitzen, das die Kontrolle der Polizeieinheiten Oaxacas übernimmt. Diesem Komitee sollen unter anderem auch Vertreter der APO und der Nationalen Menschenrechtskommission beisitzen. Damit wären den Funktionären der oaxacanischen Regierung um noch Gouverneur Ulises Ruiz von der Partei der institutionalisierten Revolution PRI diesbezügliche Kontrollfunktionen zum Teil entzogen. Seit mehr als 4 Monaten fordert die breite Volksbewegung Oaxacas den Rücktritt von Ulises Ruiz. Sie wirft ihm unter anderem massive Menschenrechtsverletzungen, Gelderveruntreuung und die Missachtung der demokratischen Freiheiten vor. Das mögliche Übereinkommen zwischen APO, Lehrergewerkschaft und mexikanischer Regierung soll zudem die Aufhebung von über 300 Haftbefehlen gegen Aktivistinnen aus APO und Lehrergewerkschaft und die Freilassung von 18 politischen Gefangenen beinhalten. Die Lehrergewerkschaft wiederum wird diese Tage über eine mögliche Wiederaufnahme des Schulunterrichts befinden. Sie fordert zudem die Ersetzung von zahlreichen Regierungsfunktionären in Oaxaca und unterstrich, dass die neuen Vorschläge zur Lösung des Konflikts nicht bedeuteten, dass man Oaxaca-Stadt an die Polizei übergeben werde, beziehungsweise von den Forderungen nach Rücktritt von Ulises Ruiz abrücke. Dieser Tage muss nun die Basis der APO über die neuen Vorschläge abstimmen.
A los profetas que hablen de la guerra nuclear.
Bolivien. Vergangene Woche kam es rund um das Zinnbergwerk Huanuni zu blutigen Unruhen zwischen Minenarbeitern, bei denen 16 Menschen getötet und mehr als 80 verletzt wurden. Nachdem am Mittwoch eine Verhandlung zwischen selbstorganisierten Genossenschaftsbergleuten, Arbeitern der staatlichen Minengesellschaft Comibol und der Regierung gescheitert waren, eskalierte ein seit Monaten schwelender Streit um die größte Zinnmine der Welt. Am Donnerstagmorgen umzingelten Hunderte in Kooperativen zusammengeschlossene Arbeiter, mit Dynamitstangen bewaffnet, die verstaatlichte Mine. Die Arbeiter des Staatsbetriebes wehrten sich mit Schusswaffen und mit Dynamit gefüllte Reifen führten zu schweren Explosionen. Hintergrund sind die unklaren Eigentumsverhältnisse und Schürfrechte. Nach der Privatisierung der Bergbauminen in den 80ern hatten sich aus der Arbeiterschaft heraus Kooperativen gegründet, die sich in das Geschäft eingekauft haben. Somit sehen sie sich als legitime Besitzer der Schürfrechte. Nach Ansicht der Regierung sind diese Rechte jedoch illegal, weil die Privatisierung unter Diktator Banza schon illegal gewesen sei. Als die Huanuni-Mine im Juni 2006 wieder verstaatlicht wurde, mussten sich die in Kooperativen organisierten Arbeiter mit den weniger lukrativen Stollen begnügen. Die Chance auf höhere Gewinne heizt den Konflikt zusätzlich an, denn die gestiegene Nachfrage nach Zinn hat den Weltmarktpreis seit 2002 nahezu verdoppelt. Nach den blutigen Auseinandersetzungen entsandten die Behörden am Freitag rund 700 Polizisten, die die Kämpfe beenden sollten. Außerdem entließ die Regierung des linksgerichteten Präsidenten Evo Morales am Wochenende den bisherigen Bergbauminister Walter Villarroel und den Präsidenten der Comibol Antonio Revolio. Der neue Bergbauminister Guillermo Dalense kündigte eine Neuordnung des Bergbauwesens in ganz Bolivien an, bei der Verstaatlichungen im Vordergrund stehen sollen. Am Montag sollten erneute Verhandlungen zwischen den Arbeitern der staatlichen Bergbaugesellschaft Comibol und den in Kooperativen organisierten Bergleuten beginnen. Dabei soll ein Kompromiss gefunden werden, wie die reichen Zinnlagerstätten von Huanuni gemeinsam ausgebeutet werden können. Dies dürfte jedoch schwierig werden. Zum einen kündigten die Kooperativen ihr Bündnis mit Morales Bewegung zum Sozialismus auf und fordern einen größeren Teil der bisher gemeinsam mit staatlichen Unternehmen ausgebeuteten Minen. Zum anderen strengen die staatlich organisierten Arbeiter, seit je ein wichtiger Teil des linksoppositionellen Gewerkschaftsdachverbandes COB, einen Prozess gegen die Regierung an. Für Morales kommt der Konflikt zwischen seinen Anhängern angesichts des Machtkampfes mit konservativen Kreisen und den reichen Provinzen im Osten des Landes äußerst ungelegen.
Resistire, resistire hasta el fin. Resistire, resistire hasta el fin.
Seit rund 15 Jahren ist El Trono eine Institution in Bolivien. Gegründet wurde die Theatergruppe von Straßenkindern in El Alto, einer öden Vorstadt hoch in den Anden über der Hauptstadt La Paz. 1991 gründete die Gruppe El Trono in El Alto das Theaterzentrum Compa und hat in anderen Städten Boliviens Ableger. In Europa sind sie gerade im Rahmen der Kinderkarawane unterwegs und spielen in Schulen und Jugendeinrichtungen ihre Produktionen, die Geschichten vom Leben der Minenarbeiter, die Rechte von Kindern und dem ungerechten Welthandel erzählen. Onda Info hat die Truppe in Berlin im Mehringhof bei einer Aufführung besucht.
Bühne frei für die Gruppe Teatro Trono.
Buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Vladimir. Soy de Bolivia, del Alto de.
Hallo, mein Name ist Vladimir. Ich bin aus Bolivien, El Alto, vom Theater El Trono. Und ich bin seit ungefähr 3-4 Jahren dabei. Trono hat eine sehr lange Geschichte. Alles begann mit einem Träumer. Mit Ivan Nogales. Der fing an, mit Straßenkindern zu arbeiten. Durch das Theater wollte er sie in die Gesellschaft integrieren.
Con el teatro incorporarlos un poco a la sociedad.
Ich heiße Mayra Bautista. Ich bin als Schauspielerin bei Trono und habe angefangen, Kinder für das Theater auszubilden. Ich mache ungefähr seit 2 Jahren Theater. Das Stück Chocolate haben wir ausgesucht, weil es eine sehr wichtige Arbeit ist, mit einer sehr wichtigen Botschaft. Und es ist sehr einfach zu verstehen, auch wenn es sich um ein komplexes Thema handelt. Aber durch das Stück ist es einfach zu verstehen, auch für Kinder.
Por aquí somos más peligrosos.
Es muy fácil.
Cortamos las vallas rojas.
Ich heiße Jürgen Engels und ich bin der Busfahrer und Betreuer dieser Gruppe Teatro Trono auf ihrer Deutschland-Tournee. Chocolate und Chocolate, da geht es über den internationalen Handel, über den ungerechten Welthandel. Wie es kommt, dass die armen Länder immer arm bleiben und die reichen Länder immer reich bleiben.
Semillas un poco de tierra, un poco de esfuerzo, cacao. Semillas un poco de tierra, un poco de esfuerzo, cacao.
Chocolate bezieht sich auf die englische Aussprache von Schokolade und Schokolade ist eben die spanische Aussprache von Schokolade. Dieses Stück spielt im Lande des Kakao. Eines Tages kam ein fremder Händler. Er wollte ihnen den Kakao abkaufen. Sie einigten sich auf den Preis von 1 Peso pro Kilo. Zeit kam der Händler wieder. Diesmal wollte er etwas verkaufen. Und zwar sein neues Produkt, Chocolate. Zunächst verteilte er Gratisproben und dann verlangte er 10 Pesos pro Stück.
Sabroso, multivitaminico, excitante, Chocolate!
Chocolate!
Es cacao molido, pulverizado, transformado, procesado y convertido en estas ricas tabletitas de chocolate. En mi país gusta mucho y a ustedes también les gustará.
Die Bauern waren entsetzt über diesen hohen Preis für ein Produkt aus ihrem Kakao. Sie überlegten sich, dass es ja einfach herzustellen wäre und bauten ihre eigene Fabrik. Aber schließlich ging die Fabrik der Arbeiter, der Bauern pleite. Der Händler kaufte ihnen ihre Fabrik ab und nun gab es ja keine Schokolade mehr. Er konnte also den Preis für seine Schokolade wieder erhöhen auf 5 Peso, auf 10 Peso, 15, 20, 30, beliebig. Und so erschließt sich das Geheimnis des internationalen Handels, wie es genauso gilt im Lande der Baumwolle, des Goldes, des Zuckers, der Bananen und so weiter.
Chocolate? Ahora bombones Chocolate. 15 Peso.
¿Cuánto?
15 Pesos!
Das Stück basiert auf einem Hörspiel, das haben wir uns angehört. Wir haben es in unserer Form dann aufgegriffen, in unserer Form. Den Text haben wir respektiert, aber die Bilder, die Dramaturgie sind unsere Kreation. Und die Kreation findet kollektiv statt. Wir treffen uns und proben.
Ich bin Ivan Nogales Bazán. Ich bin der Regisseur von Theater El Trono. Das Theater El Trono hat einen eigenen, autonomen Stil und eine eigene Dynamik, auch eine eigene Identität. Wir und andere Theater sind auf der Suche nach adäquaten theoretischen und methodologischen Handgriffen für ein Theater, das zum Wandel der Gesellschaft beiträgt. Wir erarbeiten einen Diskurs und eine Praxis, die im Zusammenhang mit der Entkolonisierung unserer Körper gesehen werden müssen. Es geht um die Frage, wie wir es erreichen können, alle Spuren der Kolonisierung durch eine Form des Theaters zu verwischen, einem Theater, das sich dem Alltag der Schauspieler verpflichtet fühlt.
En todo este tema de la descolonización,
Das ganze Thema der Dekolonisierung hat natürlich mit dem Thema der Identität zu tun. Das Theater ist eine Form der Suche nach theatralischer Identität. In unserem Fall schauen wir in den Spiegel und wir merken, dass wir sehr starke indigene Wurzeln haben und wir merken, dass wir auch an die Kolonisierung durch Spanien gebunden sind und mit dem Westen. So sind wir eine Mischung, ein Synkretismus verschiedener Sachen, in dem aber das Indigene immer wichtiger wird. Ihm geben wir, auch wegen unserer neuen Regierung, einen anderen Wert. Einen Wert, der bisher immer versteckt wurde. Unsere Stücke suchen diese Wurzeln.
Indianos, aborígenes, salvajes, ¡foto!
Solo de soñar na sombra de bojo magoado de uma pequena gente.
Seitdem Evo Morales als erster indigener Regierungschef Boliviens im Januar 2006 sein Amt antrat, lasten hohe Erwartungen auf dem neuen Präsidenten. Besonders die indigene Bevölkerung Boliviens, die mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung ausmacht, hat die Wahlen zugunsten von Morales entschieden. Sie fordert am deutlichsten einen grundlegenden Wandel des politischen und wirtschaftlichen Systems. Die Besetzung einiger Ministerposten durch Indigene und Vertreter sozialer Organisationen ist ein erstes Zugeständnis seitens der neuen Regierung. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht besonders die neue Justizministerin Casimira Rodríguez Romero. Ihre erste Maßnahme war die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung mit dem Ziel, das Justizwesen Boliviens von Grund auf zu reformieren.
Die Veränderungen, die durch die verfassungsgebende Versammlung verwirklicht werden sollen, basieren auf einer kritischen Revision der bisherigen Gesetzgebung Boliviens. Bei dieser handelt es sich schlicht um eine Kopie von anderen Verfassungen, die absolut nicht mit der Realität in Bolivien vereinbar sind. In diesem Sinne wird nun die indigene Bevölkerung in der Verfassung ihre Berücksichtigung finden.
Casimira Rodríguez Romero selbst ist das perfekte Beispiel für den einsetzenden Wandel in Bolivien. Sie ist Quechua und stammt aus einer sehr armen und kinderreichen Familie. Seit ihrem 13. Lebensjahr arbeitete sie als Hausangestellte, wodurch sie Diskriminierung, Ausbeutung und Rechtlosigkeit täglich aufs Neue erfuhr. Nach 20 Jahren begann sie erst heimlich, später öffentlich für die Rechte der unterdrückten Frauen zu kämpfen, die wie sie in fremden Haushalten arbeiten mussten. Sie war an der Gründung einer Gewerkschaft für Hausangestellte beteiligt und wurde als deren Vorsitzende in ganz Bolivien bekannt. Im Jahre 2003 schließlich gelang es ihrer Gewerkschaft, ein hart umkämpftes Gesetz durch das Parlament zu bringen, das die Rechte von Hausangestellten eindeutig festlegt. Ihr Ziel als Justizministerin ist nun die Etablierung einer interkulturellen Justiz, die internationalen Standards entspricht, gleichzeitig aber auch der kulturellen Vielfalt Boliviens Rechnung trägt.
Wir analysieren nun die Möglichkeit, inwieweit das überlieferte, traditionelle Recht der indigenen Völker den gleichen legalen Status wie das herkömmliche bolivianische Recht erhalten kann. Beide Rechtsformen sollen so miteinander vereinbar gemacht werden.
Eine große Herausforderung. Handelt es sich doch um zwei völlig unterschiedliche Auffassungen von Recht. Der noch gegenwärtigen bolivianischen Rechtsprechung, ausgeführt von Beamten, die kaum eine Vorstellung vom Leben in den indigenen Gemeinden haben, steht die Rechtsauffassung der indigenen Völker gegenüber, die sogenannte Justicia Comunitaria.
In der herkömmlichen Rechtsprechung ist die Wahl der Richter sehr bürokratisch und undurchsichtig. Es handelt sich um einen Prozess, der Anwälte, Dokumente, Zeit und Geld erfordert. Für den Angeklagten bedeutet dies außerdem, dass andere, fremde Personen über ihn und seine Zukunft richten. Hinzu kommt noch, dass die Urteilsverkündung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es kann aber auch vorkommen, dass überhaupt keine Rechtsprechung erfolgt. Überwiegend hat das Urteil eine Gefängnisstrafe zur Folge. Und dieses System ist sehr weit von der indigenen Bevölkerung entfernt.
Aus diesen Gründen erscheint eine Justizreform aus indigener Perspektive dringend erforderlich.
Die Wahl der Autoritäten ist absolut transparent. Jeder in der Gemeinde kennt sie. Gibt es einen Konflikt, dann vollziehen die Autoritäten sehr viel schneller die entsprechenden Maßnahmen. Ebenso können sie innerhalb desselben Tages bereits ein Urteil fällen. Oder sogar innerhalb einer Stunde. Ein Anwalt oder Papiere werden nicht benötigt. Geld muss auch nicht gezahlt werden. Die Bestrafung zielt letztendlich nicht auf das Gefängnis ab, weil Gefängnisstrafen nichts verändern oder verbessern, sondern vielmehr Leben zerstören. Die Justicia Comunitaria zielt darauf ab, den Betroffenen eine Möglichkeit zu geben, ihr Verhalten zu ändern. Es gibt andere Sanktionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel gemeinnützige Arbeit. Ein schnelles Verfahren und eine schnelle Schlichtung, das ist der große Unterschied.
Die Justicia Comunitaria soll allerdings keineswegs als die neue und ultimative Rechtsprechung verstanden werden.
Das soll aber nicht heißen, dass die Legalisierung der Justicia Comunitaria die herkömmliche Rechtsprechung ersetzt. Um eine Veränderung zu erreichen, muss Schritt für Schritt eine Anpassung erfolgen. Dadurch soll auch der Verschleppung der Gerichtsverfahren ein Ende gesetzt werden.
Casimira Rodriguez Romero wünscht sich vielmehr, dass die beiden Systeme in ihrem jeweiligen kulturellen Umfeld zur Anwendung kommen. Und geschieht ein schweres Verbrechen in einer indigenen Gemeinde, wie beispielsweise ein Mord, dann soll die Aufklärung von Vertretern beider Rechtsauffassung erfolgen. Die etablierten Gesetze sollen nicht verworfen, sondern vielmehr um einen alternativen Umgang mit Rechtsbrüchen erweitert werden. Diese Öffnung der Justiz für die Belange der indigenen Bevölkerung erzeugt allerdings Unruhe bei denen, die bisher die Geschicke Boliviens bestimmten.
Besonders die Mittel- und Oberschicht ist beunruhigt, weil sie in ihren etablierten Schemata verhaftet sind. In diesem Denkmuster waren immer sie der perfekte und gebildete Teil der Bevölkerung, während die Indigenas noch nicht einmal denken können. Das ist ihre Position.
In der verfassungsgebenden Versammlung haben die indigenen Organisationen jedoch keine Mehrheit. Ein weiterer Konflikt zwischen der europäisch geprägten Elite des Landes und der indigenen Bevölkerung ist deshalb bereits abzusehen.
Cada paralelepípedo da velha cidade, essa dor que vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos...
Bei den Präsidentschaftswahlen am 1. Oktober in Brasilien erhielt der aktuelle Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nicht die absolute Mehrheit der Stimmen. So wird es am 29. Oktober eine Stichwahl zwischen Lula und seinem Kontrahenten Geraldo Alckmin, Mitglied der konservativen Partei PSDB, geben. Lula erhielt im ersten Wahlgang 48% der Stimmen, Alckmin knapp 42. Nach den unzähligen Korruptionsskandalen, die in den letzten zwei Wochen durch die Presse gingen, war es nicht erstaunlich, dass Präsident Lula nicht im ersten Wahlgang wiedergewählt wurde. Die Bevölkerung reagierte empört, als in den letzten Monaten mehr und mehr Korruptionsfälle bekannt wurden, in die Mitglieder der Regierung involviert waren. In den zwei Wochen vor den Wahlen bauschte die Presse die Korruptionsfälle extrem auf. Insbesondere die seit über 10 Jahren von brasilianischen Regierungen praktizierte Veruntreuung öffentlicher Gelder für Krankenwagen. Dies schadete dem Wahlkampf von Präsident Lula. Reinaldo, ein von Onda interviewter Wähler, ist jedoch nicht von Lula enttäuscht, sondern von dessen Partei PT.
Ich glaube, dass die PT zu stark gewachsen ist und viele Leute, die nichts taugen, in die Partei eingetreten sind. Leute, die sich nur selbst bereichert haben, dass sie das gemacht haben, was wir vorher bei allen anderen Parteien kritisiert haben.
Die meisten Stimmen erhielt Lula im Nordosten Brasiliens. Hier genießt er die größte Popularität. Orlando, der aus der Steppe des Serra, einer der ärmsten Regionen des brasilianischen Nordostens, stammt, erklärt dies folgendermaßen.
Ich halte diese Regierung für eine gute Regierung, trotz der Korruptionsskandale. Ich halte selbst diese Skandale für positiv, denn ich glaube, dass Korruption auch von anderen Regierungen betrieben wurde, nur wurden diese Fälle nie bekannt. Die Leute, die mit der Regierung am unzufriedensten sind, sind die, die immer Privilegien hatten. Denn die ärmere Klasse unseres Landes, die bisher immer ignoriert wurde, wurde von dieser Regierung berücksichtigt. Ich komme aus der nordöstlichen Region des Landes und dort gibt es viele Leute, die unter miserablen Bedingungen leben. Und diese Leute sind zufrieden, denn sie sagen, dass sich ihre Lebensbedingungen verbessert haben. Durch die finanzielle Hilfe des staatlichen Programms für arme Familien, Bolsa Familia, haben sie jetzt Zugang zu Waren und Dienstleistungen, den sie vorher nicht hatten. In einer Gemeinde, deren einzige Einkommensquelle die Landwirtschaft ist, zirkuliert zum Beispiel kein Kapital. Das Hilfsprogramm Bolsa Familia mag ein Almosen sein, es hat aber bewirkt, dass in einer solchen Gemeinde jetzt mehr Geld zirkuliert. Der vermehrte Umlauf von Geldquellen führt also zu einer größeren Nachfrage, und somit werden andere Einkommensquellen stimuliert.
Insbesondere Wähler im Süden und Südosten Brasiliens, die Lula mit seiner orthodoxen Wirtschaftspolitik desillusioniert hat, wählten beim ersten Wahlgang die Präsidentschaftskandidatin Heloísa Helena von der vor einem Jahr gegründeten Linkspartei PSOL. Sie erhielt 7% der Stimmen.
Camila, Bewohnerin des Zentrums Sao Paulos, erklärt, warum sie die Partei für Sozialismus und Freiheit, PSOL, gewählt hat.
Ich glaube, dass wir schon die Hoffnung aufgegeben haben, dass irgendeine Partei wirklich etwas verändert. Aber es ist eine Wahl, die mein Misstrauen gegen die PT ausdrückt und die Art und Weise, wie die PT sich als Regierungspartei verhalten hat, weil sie genau das gemacht hat, was sie immer bei den anderen kritisiert hat. Die PT hat keine strukturellen Veränderungen bewirkt. Was die Wirtschaftspolitik betrifft, so hat die Regierung die Politik der Partei PSDB von Fernando Henrique Cardoso fortgeführt und war darin sogar noch effizienter als diese. Die Regierung hat nicht mit dem IWF gebrochen, sie hat keine Unabhängigkeit gegenüber den USA erreicht. Aber ich glaube auch nicht, dass sich, wenn die PSOL gewinnen würde, alles verändern würde. Vielleicht würde es, wenn die PSOL gewinnen würde, einen Putsch geben. Denn ich glaube nicht, dass die Rechte die Leute von der PSOL regieren lassen würde.
Marcelo Freijo, Mitglied der PSOL, gewann bei den Wahlen einen Platz im Parlament des Bundesstaates Rio de Janeiro. Zur Entstehung der neuen Linkspartei erklärt er:
Es ist eine Partei, die eine Neuheit in Brasilien darstellt. Denn es ist eine Partei, die aus einer anderen heraus entstanden ist. Denn 90% der Mitglieder der PSOL sind ehemalige Mitglieder der Parteilinken der PT, ich eingeschlossen. Wir sind nicht mehr mit der Linie der Partei einverstanden. Wir finden, dass in der Partei keine Diskussion mehr stattfindet. Wir sind der Meinung, dass die PT heute bereits eine Partei des Zentrums ist und dass es eine Partei ist, die von Korruption geprägt ist.
Bei den Wahlen betrugen die sogenannten Nullstimmen 5,68%. Für Leute, die nicht an die repräsentative Demokratie glauben, ist dies die einzige Möglichkeit, sich den Wahlen zu entziehen. Denn in Brasilien besteht ab 18 Jahren Wahlpflicht. Markus, Mitarbeiter eines Callcenters in Sao Paulo, erzählt, warum er null gestimmt hat.
Null como forma de protesto, porque assim a gente quando vai votar.
Ich habe null gewählt, um zu protestieren. Wenn man wählen geht, muss man den Besten auswählen, einen Kandidaten, an den man glaubt. Und bei dieser Wahl bin ich von meinen eigenen Prinzipien abgewichen. Als ich 16 Jahre alt wurde, wollte ich unbedingt wählen und habe mein Wahldokument extra beantragt. Ich wollte wählen, wollte was verändern. Aber das, was mir die Demokratie bei diesen Wahlen geboten hat, von den Kandidaten, hat mich keiner überzeugt. Ich glaube, dass alle dieselben Fehler machen. Lula hat während seiner Amtszeit nicht viel verändert, außer dass er einige Sozialprogramme eingeführt hat. Ich wollte auch nicht den Alckmin wählen, der nur für die Reichen regiert, und die anderen Kandidaten waren ausdruckslos.
Gegen den Kontrahenten Lulas bei der Stichwahl Geraldo Alckmin wird ebenfalls in 69 Fällen wegen Korruption ermittelt. Alckmin hat bereits während seiner Tätigkeit als Gouverneur von Sao Paulo gezeigt, welche Linie er fahren will. Er führte im Bundesstaat Sao Paulo die menschenunwürdige Isolationshaft, das sogenannte differenzierte Disziplinarregime RDD, ein. Seine Wähler gehören den reicheren Schichten Brasiliens an, die vor allem an Steuersenkungen, Wirtschaftswachstum und der Kontrolle der unteren Klassen interessiert sind. Beim aktuellen Wahlkampf zwischen Lula und Alckmin vernimmt man wenig Konstruktives. Hauptsächlich machen beide auf die Korruption des anderen aufmerksam. Zudem sprechen sie viel von Bildungs- und Gesundheitspolitik. Kein Wort fällt jedoch darüber, was sie genau machen wollen, um das Bildungs- und Gesundheitssystem zu verbessern. Egal ob Lula oder Alckmin gewählt wird, in Brasilien wird es schwierig werden, eine stabile Regierung zu bilden. Gewinnt Lula im zweiten Wahlgang, besteht aufgrund der zahlreichen Korruptionsverfahren, in die die Regierung involviert ist, die Gefahr eines Impeachment-Verfahrens. Die Wahrscheinlichkeit, dass Alckmin gewählt wird, ist sehr klein. Und sollte er gewinnen, so würde ihm im Kongress die Mehrheit fehlen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.